Der Vier-Augen-Podcast.
Herzlich willkommen zur Folge 15 von unserem Unter-Vier-Augen-Podcast. Wie immer mit mir, mit Johannes und auch wieder natürlich dabei.
Ich, nämlich Marius. Hallo.
Hallo Marius, schön, dass wir uns wieder hier zusammenfinden zu einer neuen Aufnahme. So ungefähr einmal im Monat sind wir ja hier fleißig am Filme besprechen und Sonstiges, was uns so einfällt. Aber heute soll wirklich wieder ein Film im Mittelpunkt stehen. Wir haben ja schon vor längerer Zeit unsere Reihe Filme aus unserer Jugend gestartet. Und die Idee des Ganzen war, es müssen nicht unbedingt Filme sein, die in unserer Jugend entstanden sind, sondern die wir einfach in unserer Jugend gesehen haben. Und da ist heute demnach auch einer dabei. Und nachdem der Film von dir vorgeschlagen worden ist, Marius, darfst du natürlich einführen und ankündigen, was heute auf unsere Hörerinnen und Hörer zukommt.
Genau, also genau genommen, der Film ist erschienen, als wir beide gerade so in der Grundschule waren, also eigentlich ein Film aus unserer Kindheit, den wir natürlich erst in unserer Jugend gesehen haben. Es geht heute um Die nackte Kanone aus dem Jahr 1988. Genau, das ist eine Krimi-Komödie, ist glaube ich gar nicht so direkt eine Parodie auf einen konkreten Film, sondern eher so eine Persiflage auf so Krimi-Settings oder Kriminalfilme, und der Film ist ein Werk des sogenannten ZAZ-Trios, nämlich die beiden Zucker-Brüder David und Jerry Zucker und ihr Mitstreiter Jim Abrahams. Jim Abrahams ist leider letztes Jahr im Alter von 80 Jahren verstorben. Das Trio hat in den 90er, die kannten sich seit der Schulzeit, also so wie wir auch, haben in den 70er Jahren angefangen, Filme zu machen, beziehungsweise Sketche erst, und dann hatten sie ihren ersten Film, eine Sketch-Comedy namens Kentucky Fried Movie. Und da, hat nicht viel Geld gekostet und war so erfolgreich, dass sie irgendwie das Budget für ihren ersten Film bekommen haben. Und dieser erste Film, den wirst du auch kennen, dieser Film lautet Die unglaublich Reisen in einem verrückten Flugzeug oder wie er im Original heißt, Airplane, mit einem Ausrufezeichen natürlich.
Ja, den habe ich auch irgendwann definitiv mal gesehen, schon lange her. Ja.
Also der ist von 1980. Das war, erstens mal hat das ZAZ-Trio sich da irgendwie die Rechte an einem Katastrophenfilm aus den 50ern über eine Flugkatastrophe oder irgendwas eingekauft und haben teilweise die Dialoge und den Plot dieses Films eins zu eins übernommen, haben halt dann da Pointen reingeschrieben. Das ist so eine Parodie auf eben Luftfahrt oder Luftfahrtfilme, so vor allem, glaube ich, die Airport-Reihe aus den 70ern und auch, glaube ich, teilweise 80ern. Airport ist, glaube ich, basiert auf einem Roman von, wie heißt der, Arthur Haley. Hast du das nicht sogar mal gelesen?
Ich glaube schon, ja.
Ja, auf jeden Fall dieser Film und ist eine Parodie auf Flugzeugfilme. Der Film wird übrigens, soweit ich weiß, nicht im Flugzeug gezeigt, aus offensichtlichen Gründen. Und der Witz an diesem Film war, sie haben Schauspieler genommen, die für ernste Rollen bekannt waren und haben die ernst spielen lassen, aber in einer absurden Komödie. Und einer dieser Schauspieler, der damals eine ernste Nebenrolle, nämlich die des Arztes an Bord des Flugzeugs gespielt hat, war ein gewisser Leslie Nielsen. Damals auch schon so Anfang, Mitte 50. Der hat das irgendwie großartig gemacht und er war vorher eigentlich auch nie sonderlich bekannt. Er war seit langem Schauspieler, hat zum Beispiel auch in dem Science-Fiction-Film Alarm im Weltall von 1956 hat er mitgespielt. Und da haben sie ein großes Talent erkannt. Der war wohl privat schon immer so ein Spaßvogel, und dann haben sich das ZAZ-Trio gedacht, ach, mit dem können wir doch was Lustiges machen. Und dann haben sie eine Serie ins Leben gerufen, die 1982 im amerikanischen Fernsehen lief, nämlich Police Squad, wieder mit Ausrufezeichen, um über den Polizisten Frank Drebin, der gemeinsam mit seinem Chef Ed Hocken und so ein paar Kollegen eben Kriminalfälle löst. Das war so eine Parodie auf diverse Krimiserien, in denen teilweise Leslie Nielsen, als er viel jünger war, auch mitgespielt hat, die jetzt aber in Deutschland nicht sonderlich bekannt waren. Also ich habe jetzt da mal recherchiert und habe da jetzt keine gefunden, wo mir jetzt irgendwas gesagt hat. Aber auf jeden Fall, das Problem war nur, dadurch, dass da so viele Gags im Hintergrund abliefen und man da wirklich genau zuschauen muss, um die Gags auch alle mitzukriegen, ist die Serie irgendwie ein bisschen gefloppt und wurde nach 6 Folgen eingestellt.
Ja, nur eine Staffel, genau, dann war schon wieder Schluss.
Genau. Ja, das war natürlich ein Rückschlag. Dann haben das ZAZ-Trio hat dann was anderes gemacht, nämlich die Kalter Krieg und Zweiter Weltkriegs-Filmparodie Top Secret mit Val Kilmer als Elvis-artigem Sänger, der in die DDR reist und dort ein Konzert gibt und nebenbei versucht, eine Verschwörung aufzudecken und einen Wissenschaftler und zu retten. Und das war ein ganz, ganz witziger Film, der auch mit ähnlichen Elementen mit absurdem Humor und Wortspielen und so weiter arbeitet. Und das war dann wiederum ganz erfolgreich. Und dann hat sich das ZAZ-Trio gedacht, ach na ja, wir könnten doch die nackte Pistole, also Police Squad, in Deutschland erschienen als die nackte Pistole, können wir doch wiederbeleben. Und das haben sie dann auch gemacht. Und so entstand 1988 oder erschien 1988 die nackte Kanone im Original The Naked Gun from the Files of Police Squad, also aus den Akten der Police Squad oder beziehungsweise im Deutschen wird es immer übersetzt mit Spezialeinheit. Und da ist es dann eben so, dass das, was du in dieser Serie auf so im kleinen Rahmen hattest, ist dann eben Frank Drebin versucht, da einen Fall aufzuklären. Also Frank Drebin ist bei der Polizei in Los Angeles gemeinsam mit seinem Chef Captain Ed Hocken und seinem noch vertrottelteren Kollegen Nordberg. Und es ist so, der Besuch von Königin Elisabeth II., die damals noch in den 60ern war, steht bevor und die Stadt ist natürlich ein bisschen Alarmbereitschaft und nebenbei wird Nordberg bei Recherchen am Hafen mit Drogengeschäften wird irgendwie niedergeschossen, schwer verwundet und Frank Drebin und sein Chef versuchen rauszufinden, was es damit auf sich hat und gibt es da vielleicht ein Sicherheitsproblem und stoßen dabei auf den sehr beliebten und sehr angesehenen, aber doch ein bisschen windigen Geschäftsmann Vincent Ludwig, gespielt übrigens von Ricardo Montalban, den kennt man für Fantasy Island oder Star Trek, der Zorn des Khan. Und Frank Drebin trifft aber natürlich auch auf sein Love Interest, nämlich die Assistentin von Vincent Ludwig, die von allem nichts ahnende, wunderhübsche Jane, gespielt von Priscilla Presley, die Witwe von Elvis Presley. So, und sie versuchen jetzt quasi da, er versucht jetzt da irgendwie einerseits diese Liebesbeziehung da irgendwie anzufangen und diesen Fall zu lösen und er stolpert von einem Schlamassel ins andere, weil vor allem in den Filmen, weniger in der Serie, Frank Drebin ist einfach irgendwie ein großer Trottel, der mehr so zufällig durch diese Fall stolpert und irgendwie, als er einmal heimlich in ein Büro einbricht, eine Spur der Verwüstung hinlegt. Und das ist großer, spaßiger Klamauk und immer wieder auch absurder Humor und so Sidegags werden auch immer wieder veranstaltet. So was so ein Running Gag in der Serie und im Film ist, dass er grundsätzlich, wenn Frank Drebin irgendwo hinfährt, fährt er mindestens eine, wenn nicht drei Mülltonnen oder irgendwas anderes um. Oder
ja, also das kommt ständig, da hast recht. Also das ist mir beim erneuten Anschauen auch nochmal richtig bewusst geworden, weil er ja wirklich trottelig ist, aber gar nicht merkt, dass er trottelig ist.
Ja, ja? Und das...
Also wie er zum Beispiel, das kann man ja auch verraten, am Hafen parkt und fährt einfach mit seinem Auto 10 Zentimeter zu weit nach vorne und trifft halt den Angler, der vorne gerade auf seinem Hockerchen da sitzt und der mit hohem Bogen dann natürlich ins Wasser abschießt, sehr klar. Nur so, um noch eine Autofahrszene von bestimmt, keine Ahnung, 5, 6 in dem Film zu erwähnen. Ja,
es sind dann halt auch wirklich so, also es ist teilweise wirklich sehr albern und ein bisschen infantiler Humor. Es ist ja so, man findet ja quasi dann man findet den Nordberg, nachdem man da am Anfang niedergeschossen wurde, findet man irgendwo im Wasser, er überlebt und so weiter, aber du hast da natürlich auf dem Wasser so eine Umrisszeichnung von einer Leiche, was ja total Quatsch ist, weil die würde ja im Wasser gar nicht halten. Also solche Gags, oder? Dann am Anfang ist es so, dann kommt Frank Drebin, hat er gerade eine Mission im Ausland gehabt, kommt zurück, ist total am Boden zerstört, weil seine Ex-Freundin, also die hat ihn verlassen, und dann denkt er, sagt er, er muss ständig an sie denken, und dann siehst du irgendwie so zwei Reaktoren von so einem Atomkraftwerk, wo sie vorbeifahren, wo natürlich aussieht wie Brüste. Also das ist glaube ich ganz gut, der Film, weil er ein bisschen so, sag ich mal, so infantilen Humor anspricht, aber zwischendurch auch dann doch teilweise ein bisschen niveauvoller zu Werke geht.
Der infantile Humor, da muss ich kurz einsteigen, weil das nämlich der Anknüpfungspunkt ist, wie ich überhaupt zu dem Film gekommen bin. Das darf man ja auch mal erzählen. Wir wollen ja immer ein bisschen hier erzählen, wie wir überhaupt mit so Dingen in Berührung kommen. Und zwar, du hast es erwähnt, der Film ist von 1988. Das war unsere Grundschulzeit, also werde ich den natürlich nicht 1988 im Kino gesehen haben, eher unwahrscheinlich. Nein, ich habe den Mitte der 90er, das muss vielleicht so 1994, 95 gewesen sein, das erste Mal gesehen, und zwar im Rahmen einer Gruppenstunde bei der damaligen KJG. Aha. Also KJG ist ja so eine Jugendvereinigung im Endeffekt, und die haben damals bei uns in Kitzingen eben Gruppenstunden veranstaltet. Sie hat getroffen mit 5, 6, 7 Jungs, Mädels, keine Ahnung. Und es gab halt einen Gruppenleiter, der immer ein paar Spiele mitgebracht hat und was weiß ich. Und zu Weihnachten quasi, zum Jahresabschluss, haben wir immer Filme geguckt. Mhm. Und zwar nicht irgendwie im Gruppenraum oder so, sondern bei unserem Gruppenleiter zu Hause. Und der hat uns eingeladen, Abendessen, Pizza, keine Ahnung. Und dann hat er einen Film eingelegt. Und das war eben 94, 95, eins von den beiden Jahren muss es gewesen sein. Der eine Film war eben Die nackte Kanone. Ja, und so bin ich quasi mit dem Film in Berührung gekommen. Und zum damaligen Zeitpunkt, natürlich gerade auch passend in dem Alter, wo man diesen infantilen Humor natürlich noch mal eine Ecke witziger findet. Ja? Ja. Also sowas hast du vorher in der Familie nicht angeschaut. Ja? Und es war dann an so einem Gruppenabend natürlich schon irgendwas total Besonderes. Und insofern habe ich zu dem Film, ich will es mal bewusst so formulieren, schon eine gewisse Bindung auch, weil ich einfach mich daran erinnere, dass es wirklich so die erste Komödie mit so einem Humor auch war, was ich überhaupt eigentlich gesehen und wahrgenommen habe. Da kann ich mich so noch auch dran erinnern.
Ja, das ich habe den etwa wahrscheinlich zur gleichen Zeit gesehen, aber es ist ja so, der Film wird seit den 1990ern, ich glaube, immer noch im Privatfernsehen rauf und runter wiederholt. Und es war ja so, der Film war ja dann 1988 ein Riesenerfolg und war für den damals 62-jährigen Leslie Nielsen ein Durchbruch ohne Ende. Also er war vorher schon, glaube ich, so etabliert als Schauspieler, dass er von leben konnte, aber das war quasi nochmal so richtiger Starrummel im mittleren, mittel bis hohen Alter. Und es gab dann eben auch zwei Fortsetzungen, 1991 Die nackte Kanone 2,5 und 1994 Die nackte Kanone 33 1/3. Und ich kann mich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sogar Die nackte Kanone 2,5 im Fernsehen oder überhaupt vor dem ersten Teil gesehen habe. Und das Schöne an Die nackte Kanone und Die nackte Kanone 2,5, Die nackte Kanone 2,5 ist, würde ich mal sagen, mindestens genauso gut als der erste Teil, wenn nicht sogar ein bisschen besser. Weil sie da irgendwie auch ich glaube, da ist die Geschichte irgendwie ein bisschen treffender und ein bisschen besser ausgearbeitet, aber es ist trotzdem immer wieder ein großer Spaß und manche Gags sind irgendwie so ins popkulturelle Bewusstsein eingebrannt, und sie haben dann teilweise auch Gags aus der Serie, haben sie dann ein bisschen so mit eingebaut, und das ist wirklich ein großer Spaß, der Film, und Leslie Nielsen macht es wirklich großartig, dieses Entgeistert, manchmal, das Einzige, was er macht, ist manchmal ein bisschen entgeistert gucken oder ein bisschen entsetzt, was da jetzt genau passiert, weil er irgendwie nicht so ganz weiß, was läuft hier eigentlich, oder weil es auch nicht so ganz kapiert, und weil er zwar irgendwie, der ist der nette Kerl und er hat gute Absichten, aber es geht oft irgendwas schief, er tut dann irgendwo irgendwas, was weiß ich, in die Luft jagen oder kaputt machen oder eine Spur der Verwüstung hinterlassen, ohne dass er jetzt merkt, dass er das selber war, weil er dann einfach sein Auto irgendwo hinstellt und dann passiert irgendwas und dann dann muss er dann gleich wieder ein bisschen so aufräumen und für Schadensbegrenzung sorgen. Und das ist auch einfach herrlich, herrlich komisch, dass jemand so total vertrottelt sein kann. Und dann solche Sachen wie, dass er dann hat dann immer wieder Zoff mit der Bürgermeisterin, die ihn dann zwischendurch auch suspendieren lässt, weil er natürlich den ganzen Empfang mit der Königin irgendwie ein bisschen sabotiert. Und da sagt sie dann mal, ja, dass er da irgendwie im Park da Leute erschossen hat, das war nicht okay, ja. Und dann sagt er, ja, aber die haben doch irgendwie diesen, das waren so komische Typen mit so komischen Gewändern, die haben jemanden abgestochen, die musste ich auch was machen. Ja, das war eine Produktion von Julius Caesar, so ungefähr
Shakespeare-Inszenierung.
Ja, genau, Shakespeare-Inszenierung im Park. Ja, und ja. Das ist einfach so schön. Das ist auch ein bisschen so, dass Polizisten vielleicht in ihrem Beruf nicht so schlecht sind, aber vielleicht sonst nicht so viel im Kopf haben, und das ist so auch ein bisschen so ein Spiel mit so Klischees, dass er so der einsame Wolf ist, der dann zwar diese Jane trifft, aber da gibt es natürlich auch Zoff, weil sie natürlich für den Bösewicht arbeitet und so weiter, und er ist natürlich verdächtigt, dass sie quasi auf ihn angesetzt wurde, um ihn da auszuspionieren oder sonst was, und das ist natürlich auch alles schön pointiert und immer wieder witzige Szenen zwischendurch, wenn sie dann so einen Tag miteinander verbringen, hast du dann so ein Musikvideo, wo dann auch die Musikvideo-Credits dann am Ende eingeblendet werden. Also es sind sehr viele schöne Gags. Wir wollen jetzt nicht zu viel verraten, aber...
Ja, bei der Szene, die du gerade erwähnst, denkt man ja, oh, das müssen wochenlang gewesen sein, wie die hier schon zusammen sind. Das war nur ein Tag.
Ja, also das ist vor allem, weil sie zwischendurch sich auch umgezogen haben. Ja. Ne? Also ja,
das ist dann aber so. Du hast vorhin erwähnt, dass der gern noch auf den Privatsendern wiederholt wird. Das ist in der Tat richtig. Also ich habe jetzt auch die Aufnahme, die ich jetzt quasi gesehen habe, war eine Aufnahme von gar nicht lang her, ein paar Monaten aus dem Privatfernsehen, wo tatsächlich an einem Abend alle drei Nackte Kanone-Filme auch hintereinander kamen. Also ja, die machen das wirklich gern. Und ja, ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, wenn es jetzt eine Statistik gäbe über die meist wiederholten Filme im deutschen Fernsehen, wäre der wahrscheinlich schon ziemlich weit vorne dabei. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der auch unseren Hörerinnen und Hörern hier mal begegnet ist, ist schon sehr, sehr hoch.
Ja, das ist ja so, also wenn du jetzt, also okay, im Privatfernsehen laufen die Filme natürlich mit Werbung, aber wenn du die jetzt, ich habe die auf Blu-ray, wenn du die trauen alle nur so um die 80 Minuten, also du kannst die quasi an einem Abend mit zwischendurch ein bisschen Päuschen, kannst du die locker, oder an zwei Abenden kannst du die locker durchbingen, und es ist auch kurzweilig. Und was ich ja gemacht habe an Silvester, ich habe Silvester mit Frank Drebin verbracht. Ich habe quasi erst die 6 Folgen Die nackte Pistole geguckt, das sind so knapp 2,5 Stunden, dann eben, und dann die nackte Kanone-Filme, alle drei hintereinander mit ein bisschen Pause, und das war auch einfach schön, und das macht auch Laune, und das ist was kurzweilig ist und was Spaß macht und, wie gesagt, nicht immer so niveauvoll. Manche Gags würde man vielleicht heutzutage nicht mehr so machen. Ich erinnere da an diese Anfangssequenz, wo Frank Drebin aus unerfindlichen Gründen in Beirut im Libanon ist und sich da die bösen Führer der Welt treffen, nämlich...
Also der damaligen Zeit,
genau. Ja, der damaligen Zeit, also 1988. Gaddafi, Amin, Khomeini, Michael Gorbatschow
natürlich.
Und ja, Arafat. Ja, und also die Zusammensetzung ist schon ein bisschen... Und das, das was natürlich jetzt politisch nicht alles andere als korrekt ist. Also die Szene ist irgendwie so, ich weiß nicht genau, eigentlich macht die wenig Sinn, außer irgendwie, um ein bisschen so den Humor so ein bisschen anzuteasern und die Trotteligkeit und Schlagkräftigkeit von Frank Drebin da irgendwie ein bisschen anzudeuten. Das ist eigentlich so ein bisschen was, das ist eher so was du dann Jahre später, als dann das ZAZ-Trio hat sich dann zwischenzeitlich ein bisschen so getrennt und haben eigene Dinge gemacht, und der Jim Abrahams hat in den 1990ern zwei so auch so Parodien gemacht, nämlich die Hotshots-Filme. Teil 1 war eine Parodie auf Top Gun und Teil 2 war eine Parodie auf Rambo. Und in so einem Film hätte sowas ganz gut gepasst. Und in den beiden Filmen taucht ja auch Saddam Hussein wiederum auf, also in Hot Shots und Hot Shots 2. Von daher, das, also die Szene ist einerseits ist irgendwie lustig, aber irgendwie ist es ist auch, ich fand es ein bisschen deplatziert.
Ja, so ganz passt sie nicht dazu. Also die steht ja noch vor dem eigentlichen Vorspann sozusagen, also vor dem Titel dann und so, der ja aber auch sehr ikonisch ist mit dem drehenden Blaulicht.
Genau, also das ist quasi das, die Kamera ist irgendwie das so und so. Das sieht so aus, als ob die Kamera auf einem Polizeiwagen oben drauf hinterm Blaulicht und das Polizeiauto fährt überall durch, dann irgendwie auch in Häuser rein, in was weiß ich.
Ja, in eine Dusche mit nackten Damen.
Das ist natürlich auch wieder infantiler Humor und dann natürlich durch die Achterbahn. Das wird dann in den Fortsetzungen auch auf die Spitze getrieben, da gibt es dann noch eine Star Wars-Sequenz, also das ist... natürlich auch mit der Musik von, wie heißt der, Ira Newborn. Das ist auch, die Musik ist auch 1:1, also diese Titelmusik ist auch aus der Serie. In der Serie ist es so, dass du dann jetzt nicht, dass da das Auto rumfährt, du siehst es noch am Anfang und dann siehst du halt quasi so Schusswechsel und dann ist es auch immer so, du hast in jeder der 6 Folgen der Serie hast du einen prominenten Gaststar, der allerdings gleich schon im Vorspann stirbt, der wird dann erschossen oder mit Messer getroffen oder überfahren oder also du hast dann da irgendwie William Shatner oder so und der wird dann plötzlich kippt da um und ist tot, das also so ein Running Gag in der Serie. Haben dann teilweise auch das Personal von der Serie in die Filme übernommen, nämlich zum Beispiel diesen Kriminaltechniker Ted, der irgendwie in der Serie immer so irgendwelche absonderlichen Experimente macht und im Film haben sie das teilweise auch, also das ist so ein bisschen so, der hat so ein bisschen so Q-Elemente, der tut dann diese Manschettenknöpfe dem Drabin geben und der hat so ein bisschen so, das ist so eine Mischung aus Kriminaltechniker und Q von James Bond, was auch ganz witzig ist.
Ja, ich finde auch ganz interessant, wenn wir gerade schon so ein bisschen auch noch beim Personal sind, den Chef von Drabin spielt George Kennedy.
Genau.
Und der ist ja auch kein ganz Unbekannter. Ich kann mich noch erinnern, als ich die nackte Kanone das zweite Mal gesehen habe. Das war dann tatsächlich mit meinem Papa zusammen, noch auf Video irgendwann, Videokassette aufgenommen auch und so. Und da hat mein Papa sofort gesagt, oh, George Kennedy, den kennt er doch aus Western und allen möglichen. Und tatsächlich, der hat von Das dreckige Dutzend kennt man zum Beispiel so als Westernfilm oder vielleicht kennt man gut Bonanza, kennt man auch, da hat er auch in ein paar Folgen mitgespielt. Also der war schon ganz gut in diesem Westernfilmgeschäft. Und ganz interessant ist auch, du hast ja erwähnt, vorhin mal die Geschichte mit so Airport-Filmen und so.
Ja, da hat er auch
tatsächlich im Airport-Film mitgespielt, 1970. Ja, also das heißt, da gibt es durchaus auch wieder Anknüpfungspunkte. Und er hat ja natürlich so ein bisschen, auch eine besondere Rolle in dem Film, weil er eigentlich auch einer ist, der natürlich ganz oft unter den Taten von Drabin so ein bisschen zu leiden hat. Ja. Und aber irgendwie am Ende immer wieder aufsteht und dann doch immer wieder zu ihm hält. Also das ist ja eigentlich so die Rolle, die er quasi spielen muss. Und die Manschettenknopfszene mit ihm, also das ist natürlich auch so ein Ding. Ja,
aber wollen wir ja nicht zu viel verraten. Also er ist immer so ein bisschen der Leidtragende. Und das kommt auch, es wirkt eigentlich gar nicht so wirklich, als ob der jetzt wirklich der Chef ist. Das ist jetzt nicht so der Chef, der im Büro sitzt, sondern der ist immer irgendwie, wenn der Drabin jetzt nicht gerade allein unterwegs ist, der immer irgendwie mit dabei und versucht mitzuhelfen und ist auch immer ein bisschen so der Trottel, der die ganze Zeit immer, was weiß ich, da in der einen Szene frisst er irgendwie 25 verschiedene Sachen und das ist alles so. Der George Kennedy hat auch noch in Tod auf dem Nil mitgespielt von, ich glaube, 1978, daher kenne ich ihn überwiegend. Und das ist, es ist wirklich spaßig. Aber für Leslie Nielsen war das wirklich, das war seine Karriere, seine letzten 20 Jahre, erst 2010, dann im Alter von 84 Jahren verstorben. Und danach hat er eigentlich fast nur solche Parodien oder Komödien gemacht. Es ging dann weiter mit den 2 Nackte Kanone-Filmen, dann Agent 00, sehr verdächtig. Dann hat er ja dann einer von dem ZAZ-Trio hat dann bei der Scary Movie Filmreihe weitergemacht und hat da hat Leslie Nielsen dann auch mitgespielt. Ich glaube, der hat meistens irgendwie den US-Präsidenten gespielt oder sowas, habe ich jetzt nicht gesehen. Oder auch in diesem, gibt es noch so eine Superheldenfilm-Parodie, Superhero Movie, da hat er auch mitgespielt. Also der war dann auf solche Rollen irgendwie abonniert. Und er hat dann, glaube ich, auch nie wieder, zumindest nichts Bekanntes, wirklich was Ernstes gespielt, sondern wirklich nur noch so, wie ich es mal genannt habe, liebevoll Klamauk-Opa, ohne das jetzt böse zu meinen. Also das genau, er hat noch Mel Brooks Dracula, hat er den Dracula gespielt. Der Film ist jetzt nicht so super toll, aber da hat er auch wieder, das hat er auch wieder irgendwie toll gemacht. Und dann, das war auch ein Film, den ich immer wieder gern gucke, Mel Brooks Dracula.
Ja. Ja. Und wenn wir noch beim Personal sind, wir müssen noch auf Nordberg natürlich
eingehen.
Der von O.J. Simpson gespielt wird. Und der ist ja in dem Sinn da auch eine ganz interessante Figur, weil quasi nachdem die drei Nackte-Kanone-Filme dann vorbei waren, der dritte ist ja von 94, dann ging es ja bei ihm privat ganz anders ab. Also er war quasi gerade auf dem Höhepunkt seiner nicht mehr Football, sondern
Schauspielerkarriere.
Ja. Und 94 fängt ja dann bei ihm auch die Geschichte an, weswegen ihn viele heute abseits seiner Aktivitäten als Sportler und Schauspieler kennen, nämlich dass er dann wegen Mordverdacht vor Gericht stand. Und ich habe auch noch, das habe ich mal mir angeschaut in so einer Reportage über ihn, die Szenen so ein bisschen im Kopf, wie er quasi da vor der Polizei dann eben 94 flieht, als er verhaftet werden soll. Und es wird alles live im US-Fernsehen aus einem Hubschrauber übertragen. Ja. Und das muss man sich einfach mal vorstellen.
Ich dachte, das war später. Dass jemand
vor der Polizei flieht. Und 94 war das mit dieser Verfolgungsjagd.
Ich dachte, das wäre später gewesen.
Ja. Quasi gerade als die Nackte Kanone-Filme dann vorbei waren und er eigentlich ja wirklich auf einem Höhepunkt war.
Ich weiß jetzt gar nicht, was der sonst jetzt irgendwie groß ist. Ich kenne O.J. Simpson, abgesehen von seinen eigenen privaten Kriminalgeschichten, eigentlich nur aus diesen drei Filmen. Ich weiß gar nicht, was der sonst so. Und ich wusste ja irgendwie, der war früher mal Footballspieler. Was anderes kenne ich jetzt von O.J. Simpson gar nicht wirklich. Also von daher, das...
ich glaube, die Filme sind bei uns nicht so ganz bekannt. Einer, daher kannte ich ihn auch schon... ist von 74 Flammendes Inferno, was ja so ein Katastrophenfilm mit dem Hochhausbrand ist. Da spielt er zwar jetzt keine tragende Rolle, aber zumindest eine Rolle, in der er auch einige Minuten auf der Leinwand vorkommt. Also der war wohl vorher schauspielerisch auch schon aktiv, wobei das natürlich sein echter Höhepunkt war. Und danach war aber dann natürlich abruptes Ende.
Also das war ja damals auch ein großes Ding. Seine, ich weiß nicht, Ex-Frau oder Ex-Freundin und deren neuer Partner sind ermordet aufgefunden worden. Und man hat ihn verdächtigt, hat ihn aber, hat ihn freigesprochen, wurde allerdings dann zivilrechtlich, wurde er zu Schadenersatz verurteilt. Und das war damals es ging damals ziemlich durch die Medien. Ich kann mich da dunkel auch erinnern, dass das auch bei uns in den Nachrichten ganz gut vertreten war. Und jetzt nicht nur in so Boulevard-Sendungen, sondern allgemein war das ein Thema. Und der ist dann ja auch irgendwann, ich glaube, der ist doch dann wegen Raubüberfall, hinterher ist er dann in den Knast gekommen und dann ist er irgendwann auch verstorben, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, der war ein paar Jahre wieder aus dem Gefängnis draußen und verstorben ist er, glaube ich.
Letztes Jahr.
Letztes Jahr, genau.
Ja, ich hätte gedacht, das wäre schon länger gewesen, aber
ja. Also insofern... Schauspielerliste lohnt hier auf jeden Fall auch einen Blick. Kann man doch über die Leute gleich richtige Geschichten erzählen.
Die Darstellerin der Königin Elisabeth sieht im Original jetzt nicht so direkt ähnlich, aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Für die ganz jungen Zuschauer, Queen Elizabeth II. War die Mama von dem jetzigen König Charles, die lange Jahre bis zu ihrem Tod 2022 regiert hat und es ist dann auch ganz witzig, da gibt's dann so einen Gag, wo dann so ein Empfang für die Königin ist und dann hast du so eine Torte mit ihrem Gesicht und ihrem Hals drauf und dann wird quasi die Torte so, wird ihr auf der Torte der Hals durchgeschnitten.
Sie wird geköpft.
Genau, sie wird geköpft.
Genau, und wir müssen aber natürlich, wenn wir jetzt schon bei der Schauspielerliste waren, eine müssen wir noch erwähnen, nämlich Priscilla Presley, du hast sie namentlich ja schon erwähnt, wo mein Papa damals auch gleich gesagt hat, erstens natürlich, das ist Ehefrau von Elvis und zweitens, die war doch in Dallas dabei,
Dallas
die große über 200 Folgen lange Serie in den 80ern. Und da hat die eben natürlich auch mitgespielt. Das war, glaube ich, schauspielerisch so ihr erstes Ding. Und daher kannte mein Papa die natürlich damals auch gleich. Ja,
ja, ich habe die vor, ich weiß nicht, war das vorletztes Jahr, gab es auf Netflix so eine Animationsserie über die fiktionale Agentenkarriere von Elvis Presley. Da hat sie sich quasi ihre jüngere Version in den 70er Jahren hat sie da gesprochen. Es war aber auch mehr so nur so eine Gastrolle, war da, glaube ich, auch irgendwie ausführende Produzentin. Und sie hat dann, glaube ich, schauspielerisch in letzter Zeit nicht mehr so viel gemacht, aber sie ist ja auch schon, ich glaube, die ist auch schon so an die 80. Also von daher, aber ja, das ist natürlich, ich wüsste jetzt auch sonst nicht viel, was ich von Priscilla Presley gesehen habe. Die hat es auch toll gemacht, dass sie einerseits irgendwie so eine emotionale und aber auch irgendwie tolle, ist eine tolle Frau irgendwie, aber auch irgendwie auch so ein bisschen vertrottelt kapiert manche Sachen nicht oder.
Ja, der erste Auftritt im Film natürlich, den darf man ja auch verraten, ist schon allein grandios, wie sie so diese halbrunde Treppe runterschwebt.
Ja, so und so verführerische, und, romantische
sofort
Musik.
Sofort dabei, kommt. Genau, verführerisch, die ja. Tolle Frau, was weiß ich. Und dann macht's zack, zack, zack und sie kullert so quasi die Treppe runterfallend direkt vor die Füße. Von Frank Drebin, ja, also das ist schon auch gut. Ja,
ja, das ist dann so romantische Klischees da auch durch Kakao gezogen werden, das ist natürlich witzig, also das ja, ja. Ja, genau, also wie gesagt, es gab dann zwei Fortsetzungen, 1991 Die nackte Kanone 2,5, Originaltitel The Naked Gun, 2.5 The Smell of Fear und dann Die nackte Kanone 33 1/3 im Jahr 1994, da war der Originaltitel The Naked Gun 33 1/3, The Final Insult, also die finale Beleidigung. Das war dann auch gut, dass dann Schluss war, den fand ich jetzt nicht mehr, also ich fand den auch noch gut, aber nicht mehr ganz so gut wie die ersten beiden und man hat dann auch ein bisschen, fand ich dem Leslie Nielsen ein bisschen das Alter auch ein bisschen angesehen, mehr als vorher, auch wenn er vorher natürlich auch schon weißhaarig war. Aber was ist denn jetzt eigentlich der Grund, warum ich jetzt überhaupt, oder einer der Gründe, warum ich diesen Film überhaupt ausgewählt habe? Kannst du dir das denken?
Ja, du wirst es natürlich gleich verraten. Also, ja. Ich hatte, als du damit gekommen bist, hatte ich zugegebenermaßen nicht die direkte Idee. Ich habe dann natürlich eben sofort an das erzählt, was ich dann über den Film ja schon berichtet habe, wie ich zu dem Film gekommen bin. Bei dir ist es natürlich aber was anderes. Aber ich bin dann natürlich nach ein bisschen Überlegen doch drauf gekommen, weil ich auch, wir hatten schon mal drüber gesprochen und ich habe auch mal nachgegoogelt und dann, heute hat man ja die Möglichkeiten, ne? Mhm. Und ich kann es ja verraten, mehr darfst du dann dazu sagen, es wird zwar keinen vierten Teil geben, aber es wird eine Neuauflage geben.
Genau, es gibt nämlich demnächst einen neuen Nackte-Kanone-Film mit niemand Geringerem als, der Name klingt jetzt so ähnlich wie Leslie Nielsen, aber so viel gemeinsam haben die zwei, glaube ich, ansonsten nicht, nämlich Liam Neeson wird Frank Drebin Jr. in einem neuen Nackte-Kanone-Film spielen, der am 31. Juli diesen Jahres, vielleicht hören manche das sehr spät und der Film läuft schon in den Kinos, wenn wir jetzt hier aufnehmen, ist er noch nicht in den Kinos gestartet, der wird anlaufen und da gibt's jetzt auch schon so einen ersten Trailer und wir hatten ja schon mal über Fortsetzungen geredet, dass die meistens unnötig sind und so weiter und so fort und ich bin jetzt, was diese Fortsetzung oder diese Neuauflage oder was auch immer, es ist ja schon eine Fortsetzung, weil es ist ja so, dass Liam Neeson den Sohn von Frank Drebin spielen wird, so viel ist klar. Und dann ist natürlich die Frage, brauchst du das jetzt wirklich, ist das jetzt nicht wieder unnötig, vor allem der letzte Film ist 31 Jahre her. Und dann sage ich mal, grundsätzlich bin ich da auch immer sehr skeptisch und ich bin bei dem Film auch noch irgendwie skeptisch, aber ich bin noch hin und her gerissen, weil irgendwie, das klingt irgendwie witzig, weil Liam Neeson ist natürlich als Hollywood-Schauspieler und als ernstzunehmender Schauspieler und bekannt und vor allem in den letzten gut 15 Jahren als knallharter Action-Filmdarsteller, der irgendwelche Leute bedroht oder irgendwelche anderen Leute befreit. In Taken 96 Hours muss er ja irgendwie seine Tochter aus den Händen von irgendwelchen Finsterlingen befreien. Oder gibt's ja diese legendäre Szene.
Das sind ja auch mehrere Filme. Ja. Also das waren die ersten, wo ich so mit ihm in Berührung gekommen bin. Ja.
Ja. Und da tut er natürlich da auch seine am Telefon dann den Entführern drohen und sagen, ich habe gewisse Fähigkeiten und so weiter und so fort. Was, also das ist das, was man mit Liam Neeson assoziiert, also diverse Hollywood-Filme, alle möglichen Genres, auch teilweise ein bisschen so ernstere, romantischere Filme auch und
nicht zu vergessen Star Wars.
Ja, natürlich Star Wars, wobei das Star Wars Episode 1 als ernstzunehmenden Film nun gut. Und was aber niemand so recht weiß, weil das auch nicht so bekannt ist, zumindest jetzt vielleicht nicht so in der Allgemeinheit, Liam Neeson kann auch sehr witzig sein. Und zwar hat er in letzter Zeit das auch immer wieder bewiesen. Er hatte einen Gastauftritt im zweiten Teil von Ted. Ted ist so eine Komödie über so einen etwas versauten sprechenden Teddybär. Da hat er einen Gastauftritt als Kunde im Supermarkt, der eine Müsli-Riegelpackung für Kinder kaufen will und Bedenken hat, als ob er das als Erwachsener überhaupt darf. Dann hatte er einen Gastauftritt in der Serie Derry Girls. Das ist eine Serie, die spielt Mitte der 90er in Nordirland und ist eine Comedy-Serie, auch wenn es im Nordirland-Konflikt spielt, über eine Gruppe von Jugendlichen, die da halt so ihre üblichen jugendlichen Problemchen haben, aber gleichzeitig ist im Hintergrund eben der Nordirland-Konflikt. Und da spielt er in einer Folge mit und hat eine sehr witzige Szene, wo er als Polizeichef irgendwie diese Gruppe von Jugendlichen verhören muss. Und das macht er auch großartig. Und hat er auch, es gibt so ein paar Sketche im Internet, wo er sich irgendwie so Fake-Castings, wo er sich so bewirbt für so Rollen eben als Liebesgott Amor. Und er ist aber überhaupt nicht irgendwie romantisch, sondern er guckt ganz finster rein und tut seinen Text so ganz finster runter sagen. Oder er bewirbt sich als Osterhase, ist natürlich auch überhaupt nicht niedlich. Und da ist wirklich meiner Ansicht nach Potenzial da, dass Liam Neeson das jetzt wirklich gut hinkriegt und dass es vielleicht sogar ein bisschen in eine ähnliche Richtung geht, wie Leslie Nielsen das gemacht hat.
Also ich bin sehr gespannt. Man kann ja schon, wenn jemand das jetzt hört, bevor der Film im Kino ist, man kann ja auch Trailer dazu schon anschauen und sich zumindest so einen kleinen ein-, zweiminütigen Voreindruck auch verschaffen, klar. Ich bin schon, du hast jetzt gerade schon angesprochen, er kann auch witzig. Das kommt im Trailer auch schon direkt so rüber. Ich bin gespannt, und das ist meine Hauptspannung an der ganzen Sache, ob das Ganze halt wirklich mich in einem gesamten Film überzeugt. Ja, das werden wir dann wirklich mal sehen. Also da bin ich drauf gespannt. Er hat das Potenzial, glaube ich, schon wie Leslie Nielsen auch so eine ernsthafte Witzigkeit rüberbringen zu können. Das glaube ich schon.
Ja, es ist jetzt auch so die Frage, ist jetzt dieser Trailer und da wird dann gleich mit dieser Verkleidung, mit dieser Maske wird gleich dann auf Game of Thrones angespielt, wo ich mir dann gedacht habe, okay, ist es jetzt das, machen die jetzt den Film, wo sie auf lauter Sachen anspielen aus unserer heutigen Zeit? Ja, das kann irgendwie auch funktionieren, es kann aber auch irgendwie ein bisschen bemüht wirken. Also oder vielleicht gibt es die Szene auch nur im Trailer. Das ist ja nicht das erste Mal, dass du im Trailer irgendeine Szene hast, die dann im fertigen Film gar nicht vorkommt.
Weiß man nicht, ja.
Ist oft ja bei Animationsfilmen auf Disney und Pixar ist es ja immer wieder mal so, dass es dann so eine Art Konzeptszene ist und dann kommt die im Film gar nicht vor. Also ja, das ist, also wie gesagt, ich halte von solchen, das wird, glaube ich, sogar als Legacy-Sequel benannt. Ich halte davon eigentlich wenig bis nicht. Es gibt, entweder gucke ich die erst gar nicht. Was mich aber dann doch positiv letztes Jahr überrascht hat, war der vierte Teil von Beverly Hills Cop, Axel F. Ich finde ja die Beverly Hills Cop-Filme ganz, ganz gelungen. Vor allem den ersten, den zweiten und den dritten dann nicht mehr ganz so. Und der vierte, der hat richtig gut funktioniert und war ein richtig schönes Update. Und du hast aber die Figur, also noch die gleiche Figur wie der Eddie Murphy als Axel Foley. Und das hat gut funktioniert. Und von daher müssen wir mal gucken, wie das so wird. Ich weiß nicht genau, ob wir dann in einer späteren Folge noch mal kurz drauf eingehen werden, wenn wir ihn dann gesehen haben oder wenn ich ihn gesehen habe. Schauen wir mal. Ist auf jeden Fall die nackte Kanone ist eine absolute Empfehlung. Zur Serie Die nackte Pistole gibt es auch schon eine Kritik auf Vier Augen Kino und ich werde mich dann auch bemühen, über Die nackte Kanone eine Kritik zu schreiben. Es gibt auch über Top Secret vom ZAZ-Trio gibt es auch eine Kritik auf Vier Augen Kino und da könnt ihr dann auch nachlesen, wenn ihr wollt. Und ja, das ist jetzt quasi Film aus unserer Jugend und demnächst neuer Film der Reihe in unseren in unserem Mittelalter, wie ich immer sage.
Ja, darf man wirklich gespannt sein. Aber jetzt müssen wir natürlich einen Punkt noch ansprechen. Wenn wir so einen Film wie jetzt gerade hier ausführlich besprechen, dann sind wir hier auch gezwungen, eine Wertung dafür abzugeben.
Ah ja.
Was würdest du der nackten Kanone, also jetzt dem ersten von 1988, was würdest du dem geben?
Ich würde dem schon 8 von 10 geben. Also der ist kurzweilig, der ist sehr, sehr lustig und ist gut gespielt und die Geschichte ist ordentlich, schön pointiert und macht Spaß und ist jetzt auch nicht zu niveaulos, auch wenn es natürlich immer ein bisschen schlüpfrig ist und albern und so, aber es ist einfach ein kurzweiliger, sehr witziger Film.
Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu, weil ich wäre bei der gleichen Wertung. Ich habe mir überlegt, ob ich eins niedriger gehen soll. Das kann ich aber eigentlich nicht, weil dafür ist der Film wirklich auch heute noch. Und wir sind jetzt ja bald 40 Jahre später. Ja, also er ist immer noch witzig genug, dass man ihn auch heute noch anschauen kann. Und er ist in dem Sinne schon gut gealtert. Auch wenn man natürlich klar sieht, es ist ein Film aus den 80ern, ganz anderes Setting, als man das jetzt heute vielleicht machen würde. Aber trotzdem, er ist meines Erachtens gut gealtert und ich wäre da bei der gleichen Wertung 8 von 10 und kann auch nur sagen, jeder, der ihn noch nicht gesehen hat und der so auf, ja, auch auf Komödien, sag ich jetzt mal, steht,
ja,
der kann sich sowas auf jeden Fall mal angucken und ich stimme dann auch mit dem überein, was du gesagt hast. Also gerade der zweite, der ist eigentlich auch auf gleichem Niveau nochmal und hat eigentlich auch eine recht schöne Story, die auch heute noch ganz gut funktioniert.
Oh ja, das
aber
ist.
Da wollen wir jetzt nicht so viel vorwegnehmen für jemanden, der
ja,
das vielleicht
ist die, diese,
will.
Diese, ja, diese, ja. Diese Verschwörung, die da im zweiten Teil abgeht, die geht heutzutage in Amerika, geht die ab und ist keine Verschwörung, sondern ist allgemein bekannt. Also das ist wirklich ein bisschen erschreckend, dass 1991 schon kapiert wurde, okay, so mit fossilen Energie geht es nicht unbedingt so weiter, aber die Großkonzerne wollen da trotzdem sich weiterhin die Taschen voll machen, also
Ja, also der hat wirklich einen aktuellen Bezug, den natürlich die damals nicht wissen konnten. Ja,
ja, das ja ist, 1991.
Das ist wirklich der Hammer, wenn man sowas sieht. Ja, ja,
ja.
Okay, wenn du nichts mehr zur nackten Kanone hast, können wir ja mal zum nächsten Punkt bei uns übergehen.
Ja.
Nämlich zu unserer Vier-Augen-Zufallskritik. Nochmal zur Erklärung, ich muss es immer wieder erwähnen, vielleicht haben wir ja auch ein paar neue Hörerinnen und Hörer dabei, für die das hier die erste Folge bei uns ist. Auf unserer kino.vieraugen.com-Seite gibt es massenweise Film-, Serien-, DVD-Kritiken und ich habe irgendwann mal einen Zufallsgenerator installiert, um per Zufall eine dieser Artikel ausspucken zu können und einen davon wollen wir eben in jeder Podcast-Folge hier besprechen. Ich habe den Zufallsgenerator wieder angeworfen und es ist diesmal rausgekommen, ein Film aus dem Jahr 2007, der 2008 bei uns in die Kinos kam, den ich damals im Kino gesehen und rezensiert habe, nämlich den Film 8 Blickwinkel, auf Englisch Vantage Point. Paar Sätze ganz kurz dazu. Story ist die, dass sich in Spanien die Staatschefs der wichtigsten Länder der Welt treffen, um Verträge in Sachen Terrorbekämpfung zu unterschreiben. Und dann gibt es halt ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten. Diese Geschichte, die quasi erzählt wird, auch mit dem Attentat selber und was dann danach passiert, die wird in diesem Film aus verschiedenen Blickwinkeln dargestellt. Der Film ist anderthalb Stunden lang und würde, wenn man dem Titel glaubt, 8 verschiedene Blickwinkel zeigen. Das Lustige daran ist aber, er zeigt nur 6. Keine Ahnung, ich habe damals in meiner Kritik geschrieben, so sinngemäß, ich weiß nicht, was die bei Sony Pictures ist es, glaube ich, gerade so getrunken hatten. Aber es sind halt keine 8, es sind 6. Und dieses Setting fand ich eigentlich, schon als ich den Trailer damals zu dem Film gesehen habe, sehr, sehr spannend, Geschichten aus mehreren Blickwinkeln zu erzählen. Und es funktioniert an sich am Anfang auch noch ganz gut. Es ist ein Blockbuster-Film, klar. Es funktioniert am Anfang noch ganz gut. Es macht die ersten 30, 40 Minuten auch noch ganz gut Spaß. Aber der Film verliert sich total. Nach einer Dreiviertelstunde ist es irgendwie dann vorbei mit lustig und Es tröpfelt eigentlich nur noch so dahin, eine Verfolgungsjagd nach der anderen. Und ich habe mir meine Kritik von damals nochmal durchgelesen, habe mir auch nochmal ein paar andere Kritiken dazu angeschaut, die auch in eine ähnliche Richtung gingen. Und ja, es war schade. Also ich war damals ein bisschen traurig, dass das so mit dem Film verlaufen ist, weil er eigentlich schon auch recht gut besetzt ist. Wir haben Dennis Quaid, wir haben Forrest Whitaker, wir haben Sigourney Weaver, die ich als Schauspielerin sehr schätze eigentlich. William Hurt spielt mit. Also an sich top besetzter Film, der aber irgendwie so verpasst, die richtige Kurve zu kriegen. Und du hast ihn ja auch mal gesehen und deine Eindrücke waren, glaube ich, ähnliche. Ne?
Ja, also ich habe den damals nicht im Kino gesehen, aber ich glaube, wahrscheinlich 2-3 Jahre später, ich habe ihn im Fernsehen gesehen. Und es, wie gesagt, es geht ganz vielversprechend los, aber es ist dann irgendwie die Verfolgungsjagden. Ich glaube mich auch zu erinnern, dass die Kamera dabei auch absichtlich sehr verwackelt war, was ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mag. Wenn das meiner Szene verwendet wird, wo das passt, ist es okay. Aber wenn du dann irgendwie die halben Action-Szenen und Verfolgungsjagden, wenn die da so furchtbar verwackelt sind, das geht mir ehrlich gesagt auf die Nerven. Und ich glaube, da war das auch so, aber ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Und ja, das ist Setting, die Prämisse war grundsätzlich spannend und potenzialträchtig, aber es, wie du sagst, es verliert sich dann irgendwie, obwohl es ja noch, es gibt ja noch den einen oder anderen kleinen Twist, aber es ist trotzdem dann irgendwie, ist es ein bisschen mau. Also insgesamt würde ich sagen, auch so mittelmäßig. Was hast du damals, wie viele Punkte hast du damals vergeben?
Ich habe dem wohlwollende 6 von 10 gegeben. Ich habe ihn seitdem zugegebenermaßen nicht nochmal gesehen. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt tun würde, würden es 4 oder 5. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, wenn ich das so lese, was ich damals geschrieben habe, ist eigentlich 6 noch zu gut. Ja, trotzdem irgendwie schade, muss man ganz ehrlich sagen. Zumal es ja eben ein bisschen in Richtung Politthriller geht und sowas mag ich eigentlich recht gern. Also wir hatten 2 Jahre zuvor zum Beispiel einen Politthriller, der wahnsinnig toll war, nämlich München.
Oh ja. Ja,
den habe ich unter der Kritik zu 8 Blickwinkel auch verlinkt, so nach dem Motto Filme, die eben vom Genre her jetzt zumindest ähnlich sind. Wir haben ja immer geguckt, was haben wir damals schon auf der Seite. Also man konnte nicht jeden Film verlinken, sondern irgendwas, was so in die Politikrichtung geht. Und da habe ich eben unter dem Film München verlinkt. Und das ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Also München ist ja, ist ja eigentlich auch eher so ein Rachedrama. Da geht es ja um die israelische Antwort auf das Attentat bei den Olympischen Spielen von München durch palästinensische Attentäter und wie dann der israelische Geheimdienst versucht, dann da hohe Tiere quasi der Palästinenser da hochzunehmen und diese Gruppe von Geheimagenten da begleitet. Und das ist wirklich, also ich fand, das ist ein ziemlich starker Film und ich habe jetzt nicht so viel von Steven Spielberg, habe ich nicht so viel gesehen, aber ich würde mal sagen, das ist mit einer seiner besten Filme, wobei ich jetzt auch München schon ewig nicht mehr gesehen habe. Aber nochmal zurück zu 8 oder 6 Blickwinkel. das Interessante ist, der Regisseur Pete Travis, der hat noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich habe noch 2 Sachen von ihm gesehen. Zum einen die Miniserie Henry VIII über Heinrich den VIII., also der mit den 6 Frauen, der König von England. Das war so eine 2-teilige Miniserie, die so 200 Minuten lief. Die habe ich irgendwann mal auf DVD gekauft und angeguckt und auch besprochen. Die ist ganz gelungen, ist natürlich was ganz anderes. Das ist so eine Historien-Miniserie mit prominenter Besetzung. Und dann hat er natürlich auch noch, was er auch noch gemacht hat, was ich jetzt auch nicht unbedingt super toll finde, aber glaube ich noch ein bisschen besser, weil ein bisschen konsequenter umgesetzt ist, Dredd. Das ist eine Comic-Verfilmung einer Comic-Serie mit über einen gnadenlosen Richter in einem Megacity der Zukunft, wo quasi die Kriminalitätsrate explodiert. Und da gibt es dann solche Leute, die Judges in Personalunion sind, die Polizei, Anwalt und gegebenenfalls auch Henker. Und Judge Dredd ist halt, also nicht der Film mit Sylvester Stallone, sondern ein neuerer Film von 2012 mit Carl Urban in der Titelrolle. Das ist ein ziemlich kompromissloser und gut gemachter Science-Fiction-Action-Dystopie-Film. Und wie gesagt, Da hat er bessere Arbeit abgeliefert, Pete Travis, als jetzt bei 8-6 Blickwinkel.
Ja. Aber es ist demnach immer wieder interessant, was der Zufallsgenerator hier rausspuckt. Ja. Also den Film hatte ich in dem Sinne vergessen.
Es ist auch 17 Jahre her.
War jetzt wahrscheinlich nicht so wichtig. Wir haben es ja, ich habe es ja auch erwähnt, du hast auch erwähnt, warum man den jetzt nicht unbedingt braucht. Ja. Aber trotzdem ganz interessant, was sich hier immer wieder zutage fördert. Jetzt sehe ich, wenn ich auf die Uhr schaue, wir sind noch ganz gut in der Zeit, also kannst du noch einen Tipp loswerden, den du mir noch im Vorgespräch angekündigt hast, und wir sind gespannt.
Genau, ich habe jetzt noch einen Tipp, aktuell, beziehungsweise ich glaube, das gibt es auch sogar noch bis März nächsten Jahres, gibt es eine australische Serie in der Arte-Mediathek, von der ich zumindest die erste Staffel empfehlen kann. Es geht um die Serie Upright. Und da geht es darum, das ist eine australische Serie, die zwei Hauptfiguren, also die eine Hauptfigur ist Lucky, das ist so ein Musiker, der war früher mal mit seinem Bruder erfolgreich in der Band und hat sich mit dem aber überworfen, ist dann irgendwie weggezogen, und war eine ganze Musikerfamilie, also Vater und die zwei Söhne, der Vater ist früh verstorben und die Brüder haben da irgendwie zusammen eine Karriere in so Bands im lokalen Milieu, und dann hat sich Lucky mit dem überworfen. Und dann ist es so, seine Mutter hat Krebs und liegt im Sterben, und sie bittet ihn, er soll bitte nach Hause kommen. Das Problem ist, er wohnt, weiß ich gar nicht genau, wo er wohnt, das ist zwischen Perth und Sydney, das sind ungefähr 4000 Kilometer Entfernung, also er muss quasi, um nach Hause zu kommen, 4000 Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Und auf diesem Auto hat er das Klavier von seiner Oma, auf dem er Klavierspielen überhaupt erstmal gelernt hat. Und dieses Klavier ist ein sogenanntes Upright Piano, also ist kein Flügel, sondern so ein aufrechtes Klavier, so ein Pianino, sagt man auch. Das ist so das titelgebende Element. Und er fährt halt dann da los, und es passiert ein Unfall mit einer jugendlichen Ausreißerin, die Meg. Und die will auch irgendwo hin, die ist bei ihrem Vater aufgewachsen, die Mutter hat die Familie irgendwann verlassen, sie will da auch irgendwie ihre Mutter suchen, und dann müssen die zwei sich da irgendwie zusammenraufen und erleben da dann auf ihrer Odyssee von entweder Perth nach Sydney oder Sydney nach Perth, ich glaube Sydney nach Perth, so rum, erleben sie da absonderliche Abenteuer, teilweise ist es halt auch wirklich Wüste, da ist nichts, da ist vielleicht ab und zu mal irgendwie ein See, und dann hast du vielleicht ab und zu mal ein bisschen eine Stadt oder so, und da erleben sie absonderliche Abenteuer und müssen sich da irgendwie zusammenraufen. Er ist glaube ich Anfang 40 und sie ist eine Teenager, und da hast du natürlich auch ein bisschen so, dass er versucht ein bisschen für sie Verantwortung zu übernehmen, aber sie ist halt sehr rebellisch und er ist irgendwie auch ein bisschen kaputt, hat Alkoholproblem, und sie raufen dich da zusammen und wollen da eben zusammen ankommen, und das Piano, das Titelgebende, spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Gibt's immer wieder schöne Szenen mit Musik, wo Lucky dann auch spielt und singt, auch für die Leute, die sie teilweise treffen. Und genau, das war 2019, war es die erste Staffel. Das sind so 8 etwa halbstündige Folgen. Und dann gab es 3 Jahre später gab es eine zweite Staffel. Die habe ich kürzlich erst, also die erste Staffel habe ich schon vor 2 Jahren geguckt. Da gibt es auch eine Kritik auf meinem Blog Medienhobbit. Und die zweite Staffel habe ich kürzlich geguckt. Und da ist dann wieder eine Art Odysseen mit Lucky und Meg, die 4 Jahre später stattfindet, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, weil sie da jetzt nicht irgendwie durch die Wüste, durch endlose Straßen, sondern irgendwie so ein bisschen durch den Dschungel sich dadurch und wiederum auf die Suche, auf eine Suche gehen, und es hat gewisse Gründe und so weiter. Und die habe ich jetzt auch geguckt und habe sie auch ganz gern geguckt, aber die fand ich jetzt leider nicht mehr so gut. Aber es ist auf jeden Fall eine spannende Serie, weil so viele Serien aus Australien kommen eigentlich jetzt nicht mehr zu uns. Und Australien ist einfach aus meiner Sicht aus ein tolles Land. Meine Lieblingsband kommt aus Australien. Eine meiner Guilty Pleasure Lieblingsserien kommt auch aus Australien. Und irgendwie ist es ein spannendes Land mit ganz vielen verschiedenen Gegenden und eben ein riesiges Land, so groß wie Nordamerika. Und von daher, wer da mal reinschauen möchte, in der Arte Mediathek ist die verfügbar. Beide Staffeln mit jeweils 8 etwa halbstündigen Folgen. Sowohl in der englischen Originalfassung als auch in der deutschen Synchronfassung. Englische Originalfassung leider ohne Untertitel, was das Ganze ein bisschen schwierig macht, weil der australische Dialekt teilweise ganz schön heftig ist. Also, aber trotzdem eine Empfehlung. Und vielleicht das, um mal so kurz zu erklären, die Rolle der Meg spielt Millie Alcock. Millie Alcock kennt man vielleicht seit ein paar Jahren. Die spielt nämlich bei House of the Dragons in der ersten Staffel. Spielt sie die jüngere Version einer der Hauptfiguren, nämlich von Prinzessin Rhaenyra. Und das von daher, das war quasi dann so ein bisschen vorher, bevor sie da berühmt wurde. Die spielt eben die zweite Hauptrolle neben Tim Minchin. Tim Minchin, der Lucky spielt, ist auch ein Musiker und Schauspieler. Der hat zum Beispiel für Netflix eine Musical-Adaption von Matilda gemacht und ist auch da auch immer wieder sehr aktiv. Und wie gesagt, kleine Serienempfehlung. Upright in der Arte-Mediathek.
Wird natürlich in den Shownotes verlinkt, damit man es gleich finden kann. Ja. Ist, glaube ich, ein schöner Tipp, der auch mal was ganz Neues ist. Also ich glaube, die Serie in der Art und Weise hat man so noch nicht hier bei uns. Also lohnt sich bestimmt reinzuschauen.
Ja.
Okay, dann sind wir schon mit unserer Folge 15 hier wieder am Ende angekommen. Wir hatten die nackte Kanone, wir hatten die 8 Blickwinkel. Wir hatten zum Schluss Upright, aufrecht, ja, also ja. Ist ja auch ein ganz schöner Titel eigentlich in dem Sinne. Und es hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir hier wieder zusammengekommen sind zu unserer Aufnahme. Und es gibt natürlich auch eine Folge 16, da müssen wir uns jetzt mal einfallen lassen, was wir das nächste Mal hier wieder treiben. Aber wir kommen auf jeden Fall wieder. Und ich sage an der Stelle schon mal danke, dass du wieder mit dabei warst. Und natürlich auch danke an alle, die uns fleißig hören. Sind doch ein paar Leute, sieht man ja in der Statistik immer, die uns hier begleiten und es kommen auch immer wieder ein paar neue dazu. Also in dem Sinn, danke an euch alle da draußen, bleibt weiterhin dabei.
Genau.
Und die Schlussworte gehören wieder mal dir, Marius.
Genau, ich kann mich nur anschließen. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, sowohl die 3 oder 5, die ich persönlich kenne, die mich dann ab und zu mal drauf ansprechen und da Rückmeldung geben, als auch die paar anderen, die wir nicht persönlich kennen. An dieser Stelle nochmal der Tipp, die nackte Kanone, der neue Film von Akiva Schäfer mit Liam Neeson in der Hauptrolle, startet am 31. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Also, wenn ihr wollt, guckt da mal rein. Das wäre jetzt noch so meine Empfehlung zum Schluss.
Genau. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Jo. Ciao.
Tschüss.